Mit einem landesüblichen Ahoi begrüße ich Sie bei Radio Prag. Hallo also bei den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unser Silvesterprogramm für die kommende halbe Stunde. Dabei haben wir so einiges vorbereitet. Zum Beispiel Pleiten, Pech und Pannen aus unserer Rundfunkarbeit im Jahr 2010. Wir haben ein paar Highlights zusammengeschnitten. Ich kann Ihnen verraten, es sind zum Teil Aufnahmen, die wir gar nicht senden konnten. Zudem hören Sie eine neue Ausgabe der Sendereihe, die auch im auslaufenden Jahr bei Ihnen zu den beliebtesten aus dem Angebot von Radio Prag gehört hat. Vielleicht haben Sie es erraten, es ist unser Tschechisch-Sprachkurs. Außerdem haben wir noch ein bisschen in unserem Archiv gekramt und auch da sind wir fündig geworden. Vielleicht die beliebteste Sendung des Jahres 2009 war unsere Adaption der Kurzwellen-Weltreise in der Neujahrsnacht von Josef Wexberg. Sie zu wiederholen ist auch als kleines Abschiedsgeschenk gedacht, da wir leider zu Ende Januar unsere Kurzwellensendung einstellen müssen. Die Erzählung, die unserem kurzen Hörstück zugrunde liegt, hat Wexberg 1937 herausgegeben. Sie war am 1. Januar 1937 im Prager Tagblatt erschienen. Wexberg beschreibt eine Zeit, in der noch niemand zu träumen wagte von der Lichtgeschwindigkeit, mit der eine E-Mail auf der anderen Seite des Erdballs landet. Auf den Geschmack von Geschwindigkeit war man allerdings schon gekommen. Nichts konnte zu dieser Zeit den Erdball schneller umrunden als Radiowellen. Doch zunächst noch ein paar Worte zum Autor selbst. Josef Wexberg wurde 1907 in Mährisch-Ostrau in eine deutschsprachige Bankierfamilie jüdischen Glaubens hineingeboren. Früh lernt Wexberg Geige zu spielen, später studiert er Welthandel, Musik und Rechtswissenschaften in Wien, Paris und Prag. Schon Ende der 1920er Jahre zieht Wexberg hinaus in die Welt. Er heuert auch als Schiffsgeiger auf Überseefahrten unter anderem nach New York an. In dieser Zeit beginnt er, erste Erzählungen und Reiseberichte zu verfassen. Später engagiert er sich für die jüdische Partei und 1938 wird Wexberg von der tschechoslowakischen Regierung nach Amerika geschickt, um dort Vorträge über das Sudetenproblem zu halten. Hier beginnt die Zeit seines Exils. Man empfiehlt ihm zu bleiben, denn die Bedrohung durch Deutschland hatte sich nach dem Münchner Abkommen zugespitzt. Erst in den letzten Kriegsjahren kehrt er als amerikanischer Militärberichterstatter nach Europa zurück. Nach dem Krieg arbeitet er jahrzehntelang als Europakorrespondent für die New Yorker, reist weiterhin viel, nimmt aber Wohnsitz in Wien. Dort ist Josef Wexberg auch 1983 verstorben. Hören Sie die Kurzwellen-Weltreise von Josef Wexberg, gelesen und bearbeitet von Christian Rühmkopf.
Die Uhr über der Eingangstür der großen Kabine zeigt eine halbe Stunde vor Mitternacht. Die Apparate surren leise und der ganze Raum scheint sich langsam zu drehen. Die halb gefüllten Champagnergläser gebärden sich wie wild. Steckten sie nicht in kleinen Holzgefäßen, sie lägen längst zersplittert auf der Erde. Der Offizier vor den großen Apparaten hat die Kopfhörer über die Ohren geschoben und notiert eifrig.
»Der Leviathan! Er ist in der Gegend der Azoren und wünscht uns ein glückliches neues Jahr. Er kämpft auch schwer gegen den Sturm.«
Er blickt lächelnd auf einen großen Herrn im Smoking, der in einem Clubsessel sitzt und mit heroischer Anstrengung gegen die Kreiselbewegungen des Dampfers und seines Magens kämpft.
»Fühlen Sie sich schon wohler, Mr. Hopkins?«
Der Angeredete hat nur die Kraft, schwach zu nicken. Jetzt geht ein Krachen durch das ganze Schiff. Das Holz scheint sich zu biegen. Von draußen hört man Schreie. Dann ist alles wieder still. Die Uhr zeigt 20 Minuten vor 12. In 20 Minuten fängt das neue Jahr an, das wir hier, mitten im Atlantik, bei Windstärke 9, erwarten.
»Das neue Jahr beginnt nicht gut«, sagt einer.
Nein, es beginnt wirklich nicht gut. Da sitzen Mr. Hopkins und Mr. Ryan und Mrs. Robbins
Sie haben es sich $1,000 kosten lassen, diese Silvesternacht nicht in Ihrem New Yorker Heim oder in einer Bar auf Montmartre zu feiern, sondern mitten im Atlantischen Ozean, dort, wo er am tiefsten ist. Und jetzt hat man Mrs. Robbins in ihre Kabine bringen müssen, wo sie in einem unbeschreiblich elenden Zustand das neue Jahr erwartet und ihre verrückte Idee bedauert, die Silvesternacht auf hoher See zu verbringen. Bis 10 Uhr abends war alles very nice and beautiful. Um die Decks der Paris wanden sich Lichterketten, und zwischen den Masten, wo man am Tage die Drähte der Radiostation sieht, leuchtete ein Lampenband in der Nacht. Es war so hell, dass die 2 kleinen Frachtdampfer, die entgegenkamen, die Paris schon von weitem erkannten, und man dort deutlich die Trikolore und die Flagge der Compagnie Générale Transatlantique sehen konnte. Eine tolle, wirbelnde Fröhlichkeit hatte das Schiff erfüllt. Galandiner, Musik, Tanz, Stimmung. In den Matrosenquartieren fließt der Wein und im Salon erster Klasse der Champagner. Aber die Fröhlichkeit ist überall und schert sich nicht um Klassen. Vom Wintergarten fliegen die ersten Gläser ins Wasser. Das bringt Glück, sagen die Seeleute. Nein, very nice and beautiful. Und es war doch gut, dass sie diesmal etwas Neues unternommen hat. Nicht immer die langweiligen Silvesterbowlen von New York, die gar keinen Reiz mehr haben, seit Amerika wieder feucht ist. Mrs. Robbins hat nicht gesehen, dass während des Festes Matrosen die Luken geschlossen haben und auf der Kommandobrücke gewisse Vorkehrungen getroffen wurden. Als sie es merkte, war es schon zu spät und das frohe Fest hatte einen plötzlichen Abschluss gefunden. Bleiche Menschen taumelten in ihre Kabinen, und in der Bar blieben nur die 3 Iren, welche schon so viel getrunken hatten, dass ihnen auch ein Zyklon nichts anhaben konnte. Das ist der Augenblick, um sich vorsichtig durch enge Gänge und Treppen, die heute besonders unangenehm zu ersteigen sind, zur Radiostation hinaufzuturnen und den wirklichen Silvester zu feiern, den Silvester der Meere. Schwerer Dienst für den Radiooffizier. Aus Paris und New York, aus Rio und Hongkong laufen die Kurzwellenglückwünsche ein. In der Zwischenzeit müssen die Privatradiogramme befördert werden und dann funkt er immer wieder seinen Neujahrsglückwunsch in die Welt hinaus. A Happy New Year! Und die anderen antworten. So wie die Telefonisten der ganzen Welt in der Neujahrsnacht einander ihre Glückwünsche senden, aus Alaska und Nepal, aus Wien und Shanghai, von allen Kabelstationen und allen Telefonzentralen, so senden die Seeleute aller Nationen, ohne Unterschied der Flagge und der Sprache, heute Nacht einander ihre Neujahrsbotschaften. Eben hat der D'Artagnan gefunkt, der in diesem Augenblick im Indischen Ozean schwimmt, durch ein Drittel des Erdumfangs von uns getrennt. Der Oregon, der entlang der kalifornischen Küste fährt, und die Ville de Verdun, die in einem Hafen der Südsee liegt. Mit Boston und Buenos Aires haben wir Verbindung gehabt, mit den Kriegsschiffen des Panamakanals, die für eine einzige Nacht im Jahre ihre kühle Reserviertheit aufgeben und an dem internationalen Glückwunschaustausch teilnehmen. Hundert, Tausende, Zehntausende Radiooffiziere sitzen jetzt wie unter Bann vor ihren Apparaten und funken. Eine einzige große Gemeinschaft. Die Welt ist plötzlich klein geworden. Die Welt ist nur noch eine kleine Zeitkarte, welche auf dem Tisch des Funkoffiziers liegt. Richtung Europa muss man die Uhr vorrücken, nach dem Westen zu stellt man sie zurück. Deshalb kommen wir mit unserem Glückwunsch für D'Artagnan um 6 Stunden zu spät, während die Kreuzer im Panamakanal erst 3 Stunden nach uns feiern werden. Nach der Zeitkarte rechnen wir aus, wo in einem verlassenen Winkel der Welt die 12. Stunde schlägt und senden dorthin unser Happy New Year. Eine einsame Fischerkolonie auf New Scotland dankt freudig für unsere Grüße. Ein Leuchtturmwärter, verloren irgendwo im Meer, funkt seinen Gruß. Wir haben den Sturm vergessen, der um uns tobt. Wir achten nicht auf die Champagnerflaschen, die ungeöffnet im Eiskübel stehen, der Punsch kühlt aus und Mitternacht ist längst vorbei, ohne dass wir das neue Jahr feierlich begrüßt hätten. Das Funkfieber hat uns gepackt. Der erste Offizier verlangt eine Gratulation für seinen Bruder, der auf der Insel Martinique lebt, und der bekannte Schriftsteller, der mit uns oben ist, sendet seinem Verleger nach Amerika einen bissigen Gruß. Und da ist noch der Schiffskoch, geachtete Persönlichkeit, welcher seine Frau in Marseille unbedingt verständigen will, und Madame B., die Gattin des Staatssekretärs, die einem Herrn nach Paris Grüße sendet, und wir blicken uns verständnisvoll an, denn der Herr in Paris, der einige Stunden später ein Radiogramm in Händen halten wird, ist nicht ihr Gatte. Nicht einmal haben wir heute Neujahr gefeiert. 100-mal, 200-mal, immer wenn wir in einen anderen Teil der Welt unsere Botschaft funken. Inzwischen haben Mr. Ryan und Mr. Hopkins doch zwei Champagnerflaschen geöffnet. Die Folgen lassen nicht lange auf sich warten. Die beiden ehrenwerten Gentlemen schließen eine Wette ab. Mr. Hopkins wird eine kurze Neujahrsbotschaft in östlicher Richtung um den Erdball senden und warten, bis sie wieder auf der Paris eintrifft, während Mr. Ryan dieselbe Botschaft in westlicher Richtung senden will. Nach kurzer Berechnung nennt ihnen der Funkoffizier eine Summe, die ein kleines Vermögen bedeutet. Aber Mr. Hopkins und Mr. Ryan sind ja gewöhnt, mit mehrstelligen Zahlen zu arbeiten, und überdies ist doch Neujahr. Sie wetten um runde $1,000, und auch die anderen Herren im Funkraum wetten. Es geht zu wie auf der Börse, während der Radiooffizier seine Botschaft in den Äther sendet. Der Journalist aus New York macht sich eifrig Notizen. In einer halben Stunde gibt er die Sensation durchs Radio nach New York, und morgen werden alle Broadway-Blätter in Riesenbuchstaben von der verrückten Wette berichten, die Mr. Ryan und Mr. Hopkins abgeschlossen haben. Es war also doch vielleicht nicht herausgeworfenes Geld, und die beiden Geschäftsleute, die den Wert von Reklame wohl zu schätzen wissen, haben richtig gerechnet, als sie ihren tollen Silvestereinfall in die Tat umsetzten. Minuten später hat Mr. Hopkins $1,000 gewonnen. Die Depesche ist, einigermaßen verstümmelt zwar, aber in Rekordschnelligkeit, wenn man den Weg von 40.000 Kilometern denkt, östlich um die Erde gelaufen und wieder auf der Paris angekommen. Es ist 3:30 früh, und Mr. Hopkins hätte allen Grund, lustig zu sein, denn in den Redaktionen von Amerika weiß man schon von seiner Wette, und morgen wird jeder Amerikaner seinen Namen lesen und erfahren, dass die Patentschnüre von Hopkins die besten sind. Aber Mr. Hopkins weiß von alledem nichts mehr. Man hat ihn in seine Kabine bringen müssen, denn der Sturm hat zugenommen und wir haben Windstärke 10.
Ein kleines Hörspiel, finden Sie nicht auch? Doch so perfekt geht es bei uns wahrlich nicht immer zu. Im Gegenteil, manche unserer Beiträge werden unter Schmerzen geboren, so beispielsweise diese 14-Uhr-Nachrichten meines Kollegen Lothar Martin. Er hatte den Weg ins Studio gerade noch so geschafft und war dort eben ganz schön geschafft.
Radio Prag Nachrichten.
Tschechien wird ab Januar aller Voraussicht nach die Green Card einführen. Außenminister Schwarzenberg führt zur Stunde in Prag Verhandlungen mit seinen Amtskollegen aus dem Kosovo. Aus Anlass des 40. Jahrestages der Niederschlagung des Prager Frühlings wurden mutige Bürger mit einer Verdienstmedaille geehrt. Die Tschechische Republik wird aller Voraussicht nach schon ab Januar 2009 eine Green Card für ausländische Arbeiter.
Es waren richtige Eilmeldungen, die mein Kollege verlas, und in halsbrecherischem Galopp ging es aufs Ende zu, wo zur Atemnot auch noch der Papiersalat kam.
10 Personen, die sich im August 1968 offen gegen die Okkupation der Tschechoslowakei gestellt hatten, sind gestern von Premier Topolánek mit einer Medaille ausgezeichnet worden. Unter ihnen sind auch Angehörige von Staaten, die sich gemeinsam mit der Sowjetunion an der Militärinvention beteiligt hatten. Aus Anlass des 40. Jahrestages seit der Niederschlagung des Prager Frühlings bedankte sich Topolánek für ihren erwiesenen Mut. So. Und zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. Heute ist es in Tschechien.
3,5 Minuten Nachrichten, die es in sich hatten. Zum Atemholen nun vielleicht ein wenig Musik. Tschechisch gesagt, so heißt jede Woche unser Sprachkurs. Und da er bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, so beliebt ist, heute eine Jahresendausgabe, die wie immer von Markéta Kachlíková zusammengestellt wurde. Hallo und willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Alles hat ein Ende.
Všechno má svůj konec,
pflegt man zu sagen. Und dies gilt für das Jahr 2010, das nun vorbei ist. Ich kann schlussendlich damit zufrieden sein.
Konec konců mohu být spokojen.
Hoffentlich können das die meisten von Ihnen sagen, jetzt am Ende des alten Jahres.
Na konci starého roku.
Am Ende übersetzt man ins Tschechische als
na konci.
Verwenden lässt sich aber auch zu Ende.
Ke konci.
Oder aber
koncem.
Und so heißt am Ende des Jahres
koncem roku.
Hoffentlich haben Sie im vergangenen Jahr nichts am falschen Ende angefasst.
Chytit za nesprávný konec.
Wenn doch und wenn Sie damit nun Schluss machen wollen, können Sie dazu erklären, damit hat es jetzt ein Ende.
S tím je teď konec.
Wenn man vergeblich auf jemanden wartet, beziehungsweise wenn man nicht weiß, ob jemand verschollen ist, sagt man, wo mag er stecken? Im Tschechischen heißt es, wo ist es ihm ein Ende?
Kde je mu konec?
Eine böse Überraschung kommt, wenn man erfährt, dass es mit jener vermissten Person ein schlimmes Ende genommen hat.
Vzalo to s ním špatný konec.
Oder auch, dass mit ihm Schluss ist.
Je s ním konec.
Doch wir wollen nicht so pessimistisch enden. Ganz im Gegenteil. Ende gut, alles gut.
Konec dobrý, všechno dobré.
Hoffentlich kann zumindest dies über das ausgehende Jahr festgestellt werden. Und damit ist die heutige Ausgabe von Tschechisch gesagt zu Ende.
U konce.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Unser Sprachkurs ist zu Ende, unsere Jahresabschlusssendung aber noch nicht, denn wir haben 2010 noch weitere Radiopannen produziert. Eine auch bei uns beliebte Darstellungsform sind Gespräche mit Kollegen zu aktuellen Themen. Wir zeichnen diese Interviews zum Teil im Studio auf. Zum Glück werden Sie sagen, wenn Sie folgende Aufnahmen hören, die natürlich nie auf Sendung gingen.
Gerald, Radio Prag hat...
Oh, entschuldige, soll mal, ich will dir nicht einreden, aber sollen wir zuerst mal Hallo sagen oder so? Ich weiß nicht, wie du das...
Hoppla, was war da los? Versuch Nummer 2.
Bei mir im Studio sitzt jetzt Gerald Schubert, Chefredakteur von Radio Prag. Gerald, hallo.
Hallo.
Gerald hat... das war irgendwie ein Kackanfang, oder? Moment.
Aber machen wir es nochmal...
Auch dieser Versuch scheiterte also. Aller guten Dinge sind drei, dachten sich aber die beiden.
Bei mir im Studio sitzt jetzt Gerald Schubert. Hast du gerade geatmet?
Entschuldigung, ihr habt geatmet. Das soll nie wieder vorkommen.
Und dann ging es aber doch noch.
Bei mir im Studio sitzt nun Gerald Schubert, Chefredakteur von Radio Prag. Hallo Gerald.
Hallo, guten Tag.
Aller Anfang ist also schwer. Ich kann Ihnen aber versichern, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben im vergangenen Jahr auch einige gelungene Aufnahmen angefertigt. Doch auch die können sich mit unseren Fehlern beschäftigen. So zum Beispiel das Feuilleton, das Christian Rühmkorff für eine unserer Sendungen im Frühjahr 2010 angefertigt hat. Radiofeuilleton.
Liebe Hörerinnen und Leser, ich möchte dieses Sendeplätzchen, diese kleine Spalte auf unserer Webseite heute dazu nutzen, Sie einmal um Entschuldigung zu bitten. Um Entschuldigung für etwas, für das wir, die Redakteure, zwar verantwortlich sind, aber im Grunde herzlich wenig können. Wir sind auch nur Opfer. Opfer einer höheren Gewalt, einer höheren Sprachgewalt, die uns immer fester im Griff zu haben scheint. Man sollte ja eigentlich meinen, die Muttersprache könne sich nicht verlieren, sei quasi unauslöschbarer Teil des Selbst, so wie ein Muttermal vielleicht. Aber das ist nicht wahr. Wir Deutschen hier in Prag, in der sprachlichen Diaspora, spüren tagtäglich, es bröckelt. Das Tschechische nagt unaufhaltsam an unserer Muttersprache. Das wird schon bei einer leichten, geradezu beiläufigen Konversation ohrenfällig. Ein Beispiel. Ich erzähle am Telefon einem Freund in Deutschland, gestern waren wir mit Katka im Kino. Preisfrage, wie viele Leute waren also im Kino? Mein deutscher Freund ging ja davon aus, es müssen mindestens 3 gewesen sein. Für Tschechen und leider eben mittlerweile auch für mich ist das eine völlig normale Formulierung, die besagt, es waren im Kino nur Katka und ich. Ein klassisches Beispiel für einen Tschechismus, so nenne ich das immer, kassiere dafür aber sofort von tschechischen Freunden und Kollegen einen Rüffel, denn Tschechismus, das klinge ja wie eine Krankheit, sagen sie. Aber so ein bisschen ist es auch eine Krankheit, das spüren wir hier in der Redaktion. Bei uns auf der Webseite können Sie zum Beispiel lesen, die Karlsbrücke wird rekonstruiert. Sie werden sich da vielleicht sagen, ich war erst vor kurzem in Prag, da stand sie doch noch, die schöne Brücke, wie bedauerlich. Ich kann Sie aber beruhigen. Die Karlsbrücke schlägt weiterhin ihren sanften Bogen über die Moldau. Ebenso können Sie bei Radio Prag lesen, das Kernkraftwerk Dukovany soll rekonstruiert werden. Da wird es dann ein wenig heikel. Ein altes, nicht mehr existierendes AKW rekonstruieren? Tschechien wäre das erste Land der Welt, das sich in solch ein Abenteuer stürzen würde. Rekonstruktion im Deutschen ist der Vorgang des neuerlichen Erstellens oder Nachvollziehens von etwas mehr oder weniger nicht mehr Existierendem. Im Tschechischen bedeutet Rekonstrukce schlicht Sanierung oder Restaurierung. Interessant auch das Wort Exekuze. Bei uns kann es vorkommen, dass Kulturdenkmäler oder auch Sozialhilfe exekutiert werden. Wenn Sie so etwas lesen, dann setzen Sie einfach das Wort Pfänden ein. Hübsch gefährlich ist auch das Wort Konkurs. Exklusiv bei Radio Prag werden Sie informiert, dass die Berliner Philharmoniker finanzielle Probleme haben. Zitat, der Dirigent Herbert von Karajan wurde auf Jan Slabak aufmerksam und lud ihn zum Konkurs zu den Berliner Philharmonikern ein. Der tschechische Rundfunk sollte uns muttersprachlichen Redakteuren regelmäßige Kuraufenthalte in Deutschland bezahlen. Kuraufenthalte zur sprachlichen Rekonstruktion. Aber bevor das geschieht, müssen Sie, liebe Hörerinnen und Leser, sich mit einer Entschuldigung für diese Tschechismen begnügen. Sie zeugen vor allem von einem. Wir leben gern in diesem Land.
Wie war, was mein Kollege Christian Rühnkorff in seinem Feuilleton aufgedeckt hat. Aber nicht nur wir haben es schwer, sondern auch unsere Gesprächspartner. Auf der Suche nach der richtigen Formulierung kann einem durchaus mal ein unerwünschter Laut herausrutschen und dann gerät man schwer ins Strudeln, vor allem wenn man sich auch noch in der Fremdsprache ausdrücken muss.
Aber wenn jemand hört, guckt, wer hört und wer hört und, naja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es klingt vielleicht nicht danach, aber wir haben zum Schluss aus diesem Interviewpartner noch alle nötigen Informationen herausbekommen. Aber auch unsere deutschen Gesprächspartner konnten wir das eine oder andere Mal im vergangenen Jahr verwirren.
Ich glaube, der Punkt ist,
Dibi Dabba Da, das ist purer Rap. Das muss man sich auf der Zunge einmal zergehen lassen. Nicht schlecht was. Doch woran mag eigentlich diese Gesprächspartnerin in folgendem Moment gedacht haben? Nun, dieser anonyme Seufzer wird ein Rätsel bleiben, das ich mit ins neue Jahr nehme. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie doch, wenn Sie mögen, auch 2011 auf unsere Webseiten unter www.radio.cz. Dort finden Sie unsere Beiträge in Schrift und Ton, sowie regelmäßig aktualisierte Nachrichten aus und über Tschechien. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janzer. Einen guten Rutsch wünsche ich Ihnen und hodně štěstí do nového roku. Viel Glück im neuen Jahr.